Hallo ihr Mäuse und willkommen zur ersten Folge Mauscast im neuen Jahr
2026.
Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Da hat sich auch nichts dran geändert.
Nee.
Ja, so heute machen wir mit euch den Ausblick, den Mausblick.
Den Mausblick.
Für das Jahr 2026, was euch da ja im Kino vor allem so erwartet.
Haben uns da ein paar Highlights rausgesucht, die wir dann später vorstellen werden.
Genau. Dazu direkt kleiner Disclaimer. Wir wollen das natürlich hier nicht ausarten lassen, was die Länge angeht. Wir haben das also schon kuratiert, sagen wir jetzt einfach mal. Es gibt aber eine komplette Liste mit allen Filmen, mit allen Daten, mit Infos dazu bei Letterboxd. Die verlinken wir hier auch nochmal. Die ist auf meinem Profil.
Die Nina ganz toll erstellt hat. Einmal Danke. Appreciation an dich.
Danke. Und dann gibt es noch eine Liste mit Upcoming No Release Date, heißt die. Da sind Filme drin, die bis dato halt noch kein Release Date für Deutschland zumindest haben. Zum Teil haben die schon eins in den USA oder in UK oder wo auch immer. Zum Teil haben sie noch gar keins, die sind aber schon prämiert. Zum Teil sind sie noch nicht mal in Produktion. Also es ist so eine bunt gemischte
Tüte-Liste
mit Filmen, die aber irgendwie potenziell mal ganz spannend sein könnten oder es schon sind und halt einfach nur noch kein Release-Date haben.
Und Deutschland braucht da ja immer ein bisschen länger.
Ja, genau. Werde ich auch verlinken. Genau, könnt ihr dann da auch finden. So, außerdem
sprechen wir heute über drei Filme und eine Serie.
Genau, einmal Lurker, also ein Thriller à la King of Comedy. Dann Sorry Baby. Da geht es um eine junge Professorin und ja, ihren Umgang mit einem traumatischen Erlebnis.
Mhm.
Dann habe ich noch Avatar, Fire and Ash gesehen. Da sage ich dann noch ein paar Worte zu.
Und ich zum Finale von Stranger Things.
Genau. Ja, sollen wir direkt anfangen mit Sorry Baby?
Mit unserem liebsten Film aus 2025. Genau. Da waren wir uns tatsächlich einig.
Ja, wir haben unsere besten Listen, also unsere Top 10, haben wir unabhängig voneinander geschrieben und hatten dann 3 Übereinstimmungen, also wirklich 1:1 Übereinstimmung und dann aber alle Filme auf Platz 1 bis 6 hatten wir gleich, nur dann zum Teil in unterschiedlichen Reihenfolgen.
Und Sorry Baby auf Platz 1 bei uns beiden.
Ja.
Es war auch einer der letzten Filme, die wir im letzten Jahr geguckt haben.
Ja, Sorry Baby. Einer der wenigen Filme, der eine akkurate Kommasetzung hatte dieses Jahr im Titel. Ist das Filmregie-Debüt von Eva Victor. Die hat auch das Skript geschrieben und spielt auch die Protagonistin im Film. Also, naja, All-Around-Künstlerin. Da geht es um eine junge Literaturprofessorin, die nach einem traumatischen Erlebnis ja, damit irgendwie umgehen muss. Und wir begleiten sie dann so ein bisschen dabei. Das heißt so ein bisschen, wir begleiten sie sehr intensiv dabei, wie ja, was das emotional mit ihr gemacht hat, wie sie da mit umgeht, was das irgendwie für ihren Job, ihre Professur bedeutet, für ihre Freundschaften, Liebesbeziehungen, die sie gegebenenfalls führt oder auch nicht führt. Ja, sehr tiefgehender Film. Also da auch eine kleine Trigger-Warning. Wir werden das hier recht so oberflächlich, wie es geht, belassen. Aber es geht schon um recht schwerwiegende Themen. Wir schreiben euch die genauen Trigger-Warnings einmal in die Beschreibung. Dann könnt ihr da mal reingucken, solltet ihr da
Bedarf haben?
Ja, Bedarf sehen, genau. Ja.
Mhm.
Ich glaube, wir müssen nicht sagen, wie wir ihn fanden, weil wir haben ihn beide auf Platz 1 gehabt. Intensiver Film.
Sehr intensiv. Er war herzzerreißend, aber auch lustig gleichzeitig. Also ich habe nicht damit gerechnet, so viel mitzufühlen, aber gleichzeitig in manchen Sachen so eine Leichtigkeit zu fühlen, die es ja eigentlich gar nicht gab. Also ich fand, das hat so eine ganz interessante Balance gehabt der Heilung, weil auch Heilung nach traumatischen Erlebnissen in Wellen passiert und nicht unbedingt, linear.
Ja.
Und ich fand das sehr gut verbildlicht.
Mhm. Das hat mir auch sehr gut gefallen, vor allem auch, eben was du gerade auch schon angedeutet hast, so dieser sehr, sehr dunkle Humor, über den wir beide, also dazu noch muss man sagen, wir waren beide im selben Kino, wir saßen aber nicht zusammen, weil wir das unabhängig voneinander gebucht haben und ich noch mit einem anderen Freund, Shoutout an Niklas, da war. Und somit saßen wir halt nicht zusammen.
Aber wir hatten waren, so drei Reihen zwischen uns. Ja,
das war witzig. Aber ich glaube, wir haben beide gelacht an Stellen. Also das Kino hat auch gelacht an einigen Stellen. Für manche könnte das Grauzone sein, ob sie darüber lachen können oder nicht, glaube ich. Aber wenn man schon mal in irgendeiner Form Probleme mit mentaler Gesundheit auch gehabt hat, glaube ich, so würde ich es jetzt mal ganz weit irgendwie umfassen und gerade auch als Frau in dieser Gesellschaft irgendwie mit Ärzten oder Ähnlichem zu tun hatte, dann kann man an vielen Stellen auch einfach sehr relaten und dadurch ist es halt dann in Anführungszeichen witzig.
Und an anderen Stellen merkt man einfach, einmal im Film, dass Humor ein Coping-Mechanism ist, aber auch die Reaktion vom Publikum oder von mir, dass das mein Coping-Mechanism ist in so welchen Situationen, weil ich sehr relaten konnte. Und deswegen fand ich es dann auch lustig, weil ich wahrscheinlich genauso reagiert hätte oder ich in der Vergangenheit genauso reagiert habe. Ist halt ein Coping-Mechanism.
Ja.
Ja, das hat man oder hat man nicht und das findet man lustig oder findet man nicht lustig.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz individuell, wie man darauf reagiert und deswegen glaube ich auch vielleicht, wie man den Film aufnimmt.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der entweder für manche zu viel ist, also dass der zu triggernd ist oder zu dramatisch, tragisch, traumatisch oder dass andere den auch vielleicht geschmacklos finden.
Ja.
Also und da auch halt wieder sowohl Leute, die da relaten können oder nicht relaten können, können den, glaube ich, geschmacklos finden. Ich fand ihn halt nicht geschmacklos. Ich fand ihn sehr geschmackvoll, würde ich fast schon sagen. Also der Film wird in so Abschnitten erzählt und man ist dann auch noch mal bei dem Zeitpunkt vom traumatischen Erlebnis dabei. Man sieht es aber gar nicht. Ich fand das so gut gemacht. Toll inszeniert.
Ja.
So einfallsreich.
Lange nicht mehr in so einem Film, der diese Thematik hatte, eine so gute, ich nenne es jetzt mal Visualisierung oder Nicht-Visualisierung gesehen, wie in diesem Film.
Ja. Mir ist da wirklich das Herz gebrochen. So mit jeder Sekunde, diese Szene weitergelaufen ist, mit jedem Schnitt, der da stattgefunden hat. So sind mir halt mehr Tränen in die Augen gestiegen.
Eben. Man sieht es nicht, das kann man sagen.
Nichts.
Man sieht gar nichts. Und gerade das macht es so stark.
Ja, und dann halt die Szene danach, wo wir bei ihr sind und ein ganz langer Take mit ihr.
Und sie das erzählt, was sie.
Nee, davor noch.
Davor auch.
Also direkt danach.
Ach so, wie sie nach Hause fährt.
Ja, genau. Ja. Das fand ich auch so stark, also auch ihre Performance da. Ich merke jetzt schon, dass ich schon wieder so voll jumped up bin, weil ich das so stark fand. Und dann auch, was du gerade meintest, wenn sie davon dann erzählt.
Ja.
Und das ist so viel eindrücklicher und schlimmer, finde ich, das so zu hören und erzählt zu bekommen, auch eben als Zuschauerin, als es halt zu sehen.
Ja, und also ich meine, das quasi nachzustellen, kann auch sehr schnell geschmacklos werden oder in einer Art triggern, wie es halt einfach irgendwie unnötig ist.
Und respektlos
in gewisser Weise. Weil ich finde, sowas muss man nicht unbedingt zeigen.
Mm-mm.
Aber dadurch, dass es nicht gezeigt wurde und wie es dann halt gemacht wurde, finde ich, dass es sehr viel Raum gegeben hat, sich das vorzustellen, was gleichzeitig natürlich sehr schmerzhaft war, mir auch die Luft weggeblieben ist. Das hat's noch imposanter gemacht. So auf eine gute und auch ein bisschen schlechte Art. Aber ja, die Intention ist gelungen.
So ein bisschen wie bei The Zone of Interest.
Ja, genau.
Da ist es ja so, dass du, also das ist der Film, in dem es um den, ich habe den Namen gerade vergessen, aber den Leiter von Auschwitz geht und seine Familie und wie sie halt neben Auschwitz wohnen. Und da
direkt
einfach,
nebenan.
Also da ist halt einfach nur so eine Mauer. Und man sieht nicht einmal das, was hinter der Mauer passiert. Man hört zum Teil Sachen. Die Mauer wird halt immer wieder in Szene gesetzt, sage ich jetzt mal. Aber ja, man sieht halt nichts und man hört halt dann eben nur was. Und das hat es da auch so...
stärker.
Ja, es ist so viel stärker.
Man muss ja auch sagen, inzwischen sind wir als Menschen, dadurch, dass wir viele verschiedene Filme gesehen haben, dass wir allen Zugang zu Social Media haben und in so einem Doomscrolling sind und immer schlimme Sachen sehen, sind wir halt auch einfach richtig abgehärtet.
Ja, total.
Und deswegen, wenn wir das sehen, dann ist es auch nicht mehr so stark. Aber wenn du dich da selbst reindenken musst, was da gerade passiert, dann ist das ja quasi deine Fantasie oder deine eigenen Erinnerungen oder Situationen, die du vielleicht ähnlich erlebt hast. Und das macht es ja so stark.
Ja, nicht so wie bei Game of Thrones oder so. Also, ich bin Fan von Game of Thrones, ja, aber da
hätte
manches nicht sein müssen. Hätte einfach ohne auch gut funktioniert.
Und man hätte auch gewusst, was passiert wäre.
Ja. Und da gab es auch eine Stelle jetzt in Sorry Baby, die ich so... Ja, also der hat so viele Sachen, hat dieser Film einfach so gut auf den Punkt gebracht. Da ging es dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das gesagt wurde. Ich habe es mir aber halt aufgeschrieben, dass sie, glaube ich, irgendwie sowas... Also, dass sie in einer Situation ist, wo ihr gespiegelt wird, dass das, was passiert ist, schlimm ist. Und dass es für sie dadurch aber erst dann nochmal greifbarer wurde und halt deutlich wirklich, dass es schlimm ist. Und dass man häufig viele Menschen halt so eine Rückversicherung auch bei Trauma brauchen, dass man ihnen sagen muss, so, nee, das ist schlimm, was dir passiert ist. Du hast jedes Recht der Welt, dich so zu fühlen, wie du dich gerade fühlst. So, um das dann auch selbst dann so annehmen zu können.
Ganz genau. Vor allen Dingen, weil es aus verschiedenen Richtungen ja aber auch verschiedene Reaktionen gibt. Von einer Seite wird es runtergespielt oder so Fake-Sympathien. Oder, oh ja, mir ist auch schon mal sowas passiert. Also ich verstehe dich ja.
Kennen wir alle.
Und manchmal muss man das einfach wirklich von jemand anderem hören. Weil ich selbst habe mir so oft in Situationen gedacht, so, ach nee, ist ja bestimmt nicht so schlimm gewesen. Ja, man redet sich das irgendwie dann doch schön, weil man irgendwie damit umgehen möchte.
Muss ja
auch. Ja, und man will es auch irgendwie verdrängen vielleicht. Aber man muss es halt auch als das akzeptieren, was das ist, um damit umzugehen. Und genau das zeigt dieser Film, dass es diese Phasen hat, wo das mehr oder weniger präsent ist und wie sie dann damit umgeht und welche Unterstützung sie hat. Und genau da muss ich sagen, ich finde, dieser Film hat auch so eine tolle Freundschaft gezeigt.
Oh, ja.
Das war, ich habe wirklich lange nicht mehr so eine tolle Freundschaft auf der Leinwand gesehen.
Das auch alles daran, wie die miteinander gesprochen haben. Auch da wieder der Humor zum Teil, aber dann diese Ernsthaftigkeit, die dann in manchen Situationen dann einfach doch durchkommt, weil es dann einfach ernste Situationen sind, in denen es dann auch um ernsthafte mentale Probleme geht und sowas, wo ich saß da einfach nur und ich war so, nee.
That was a little bit too much. Und so bedingungslos.
Ja, und einfach female friendship.
Female so friendship, wirklich.
Wie sie quasi im Buche steht.
Wie man sich das wünscht. Soll ich romantisch sein?
Sei romantisch.
So wie ich das in dir gefunden habe.
Das ist auch noch so sagen.
Platonic Relationship, here we go.
Ja, und da, was ich mich auch noch aufgeschrieben hatte, ist so ein bisschen Fleabag.
Ja, habe ich gefühlt, ja.
So an manchen Stellen der Dialog, die Art, wie die Protagonistin halt spricht vor allem. Es sind nicht halt diese Fourth-Wall-Breaks, wie in Fleabag natürlich, aber da ist trotzdem irgendwie diese Energie so ein bisschen drin.
Ja, und manchmal so ein bisschen unbeholfen und dann ein bisschen too much an einer Situation und so. Und ach, ich konnte mich mit ihr einfach richtig gut identifizieren.
Und was ich auch, sie wohnt halt noch in dem Haus, wo sie auch zu ihrer Studienzeit eben mit dieser Freundin zusammen, also gespielt von Naomi Ackie übrigens, die war jetzt recently auch in Mickey 17. Und man sieht halt dieses Haus nur, wie da die Lichter brennen und von außen und sie wohnt da jetzt alleine und ich musste direkt an Liability von Lord denken, Hilfe. Wo er diese Line ist mit dem, but all that a stranger would see is a girl, a one girl standing alone, stroking her cheek, weil das so sehr den Vibe einfach hatte.
Und das beschreibt auch einfach ganz gut den Film und unsere Reaktion darauf, würde ich mal sagen. Hat uns mitgenommen.
Hat uns mitgenommen.
Uns beide auf an unterschiedlichen Stellen oder ja, Zeitpunkten.
Ja.
Aber ja, trotzdem, obwohl es wehgetan hat, diesen Film zu gucken, bin ich sehr froh, dass ich den Film gesehen habe und dass es den gibt.
Ich auch.
Aber nehmt euch Taschentücher.
Ja, nehmt euch Taschentücher mit.
Ja, also viele, ganz, ganz viele.
Gutes Schlusswort, glaube ich.
Ja.
Haben jetzt lang genug drüber gesprochen.
War ja aber auch unser Favorite-Film, also finde ich es legitim.
Das ist legitim.
Ja. Und dann, nachdem wir an einem Tag diesen sehr emotionalen Film geguckt haben, am nächsten sogar schon, dann mal was ganz anderes geguckt.
Yeah.
Und zwar Lurker von Alex Russell. Da geht es um Matthew, der in so einem coolen Vintage- oder in so einem Vintage-Modeladen arbeitet. Und dann sieht der den Star Oliver in den Laden gehen und ja, nutzt die Gelegenheit, um ihn kennenzulernen. Und will in seinen Inner Circle, was ihm dann auch gelingt. Da verschwimmt die Linie zwischen Freund und Fan ziemlich und es eskaliert dann ein bisschen. Als SchauspielerInnen haben wir Theodore Pellerin, Archie Madekwe und Havana Rose Liu. Yay!
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 Ja, das geht ja auch dabei schon los, dass in diesem Moment, wo Oliver in den Laden kommt, deutlich wird, dass, wie heißt denn der Charakter nochmal?
Matthew.
Ein Fan ist von Oliver. Ja. Aber
Oliver weiß es nicht.
Oliver weiß das nicht und Matthew verheimlicht das auch.
Eben.
Und gibt sich einfach so als cooler Typ mit einem geilen Musikgeschmack aus, worauf Oliver dann, der auch ein sehr oberflächlicher Mensch ist, natürlich dann sofort drauf abfährt. Und so ist, boah, du bist ja richtig cool und so. Und komm doch mal zu meinem Gig. Und dann kommt er auch zum Gig. Und ja, wie du dann schon gesagt hast, dann läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder.
Ich war bei diesem Film mehr on the edge of my seat als bei jedem Horrorfilm, den ich in der letzten Zeit geguckt habe oder gesehen habe oder spannenden Film, weil ich war die ganze Zeit so angespannt, was jetzt gleich passieren wird, weil ich bestimmte Blicke gesehen habe, bestimmte Angles, Camera Angles so. Ich war so, oh nee, jetzt passiert irgendwas und nee, ich war so angespannt. Das war richtig anstrengend, den zu gucken.
Aber ja, in a good way.
In a good way, aber es war wirklich anstrengend.
Ich war nicht so doll on the edge of my seat, muss ich sagen. Also schon auch ein bisschen, aber nicht so doll irgendwie, weil mir hat er auch gefallen. Muss ich schon sagen.
Das auch.
Aber, ich weiß nicht, also diese Spannung hat mich nicht so doll abgeholt. Ich fand den aber trotzdem cool und ich finde das halt eine sehr coole Thematik und ich mag es, wenn die so ein bisschen erkundet oder ergründet wird. Ja, weil da dann natürlich so irgendwie so ein bisschen Lovebombing auch mit stattfindet, aber irgendwie dann in beide Richtungen, also sowohl von Oliver zu Matthew als auch von Matthew zu Oliver. Und dann aber dieses Machtgefälle, was da natürlich drin ist, diese ganze Dynamik so kompliziert und so durchtrieben von beiden Seiten auf irgendwie eine Art werden lässt.
Und sich während des Films auch einfach durch Manipulation ändert. Und ich glaube, das ist halt bei mir der Punkt. So, Jumpscares sind für mich okay. Aber ich war so, creepy.
Ja.
Creepy Männer, von denen habe ich halt Angst. What can I say?
Ah.
Ja.
Dafür aber sehr, sehr hübsch gefilmt. Auf 16 Millimeter
dazu.
Das
war sehr hübsch.
Ich finde 16 Millimeter einfach immer toll. Ich finde das so schön. Ich finde, das fängt Bilder so schön ein.
Es gibt mehrere Szenen, wo Matthew auf dem Fahrrad ist und Fahrrad fährt. Und ich hatte bei jeder dieser Szenen total Spaß, weil ich das so schön fand, wie das bebildert wurde. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
In dem Film hat Matthew dann auch so eine coole alte Kamera.
So einen schönen Camcorder.
Und damit nimmt er Aufnahmen auf, auch von Oliver und das wird dann auch so gezeigt mit genau halt dieser Qualität, wie es aufgenommen wurde. Das ist auch ziemlich cool. Es gibt so eine Szene, wo Oliver dann quasi interviewt wird und da sagt er, dass er sich vornimmt, dass he's gonna be realizing shit. Und ich musste sofort an Kylie Jenner denken. This is the year of like realizing things.
Ja, yeah, true.
Ich war amused, muss ich sagen.
Ja. Yeah.
So Popculture einmal wieder so bing, bing. Und ich war so, war das on purpose oder nicht?
Safe. Weil, also ich glaube schon, weil das zieht sich durch den Film ja auch so durch, dass da diese sehr oberflächlichen Gespräche von und mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geführt werden. Also
die aber als deep verkauft werden.
Ja, genau, beziehungsweise so, es gibt dann irgendwann, also Matthew ist dann halt in diesem inneren Kreis von Oliver mit drin und natürlich dann dadurch auch ja, selbst bei Instagram dann aktiv und so weiter und hat dann da auch irgendwie Follower und dann wird er auch einmal von einem Typen so auf der Straße irgendwie angesprochen und dann führen die wirklich das oberflächlichste, most LA-Gespräch jemals.
So wie ich mir das wirklich da vorstelle.
Ja, und das fand ich einfach hilarious. Mhm. Also, weil da wurde wirklich nichts gesagt in diesem Gespräch, gar nichts.
Aber das ging verhältnismäßig lange.
Ja.
Ja.
Und es war äußerst unangenehm.
Und es war einfach so ein Profilierungsgespräch.
Ja, wirklich nicht mehr,
wie es
nicht
im
weniger.
Buche steht. Der Score war auch nice.
Ja.
Ich finde, es hat sehr gut zu der Ästhetik des Films gepasst.
Ja, die Musik hat mir auf jeden Fall richtig gut auch gefallen, die er, also die von Oliver halt dann da auch gezeigt wurde oder die er dann auch performt hat, ja zum Teil.
Ja.
Wollte ich jetzt auch die ganze Zeit immer nochmal bei Spotify reinhören, habe ich nicht getan. Muss ich ehrlich zugeben, aber
Hat gepasst.
Hat gepasst.
Zu diesem ganzen Vibe, ja.
Mhm. Hat Spaß gemacht.
Und es ist einfach auch hilarious, also wenn man sich Matthew anguckt und dann anguckt, wer er sein will oder wie er sein will, es ist einfach funny.
Ja.
Und creepy, aber auch funny.
Ja.
Ja.
Ja. Einige creepy Sachen, die dann in diesem Film irgendwie passieren, also was Matthew dann auch manipuliert, noch so im Hintergrund und so zum Teil. Also es ist dann in dem Sinne, meinte ich ja so ein bisschen à la King of Comedy von Scorsese mit De Niro in der Hauptrolle, dass halt da eben so diese Ambition irgendwie in diesem, ja, selbst ins öffentliche Leben irgendwie zu treten, da sind. Ist dann aber in dem Sinne halt schon nochmal anders, dass Matthew halt mehr im Hintergrund manipuliert, sag ich mal, und De Niro oder Pupkin heißt er, glaube ich, wirklich sehr im Vordergrund aktiv, ja, nicht manipuliert, sondern agiert.
Ja.
Und das fand ich nochmal einen interessanten Twist, der da so mit reingebracht wurde.
Ja. Ich glaube, am Ende des Tages war es jetzt aber auch nichts krass Neues.
Nee.
Aber es war trotzdem gut gemacht.
Ja.
Und es hat Spaß gemacht, auch wenn ich es creepy fand.
Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt halt so in die Richtung noch gar nicht so viel irgendwie geguckt hat, vielleicht halt vor allem auch King of Comedy jetzt noch nicht, dann macht er bestimmt nochmal direkt ein bisschen mehr Spaß. Und ist halt eben für unsere Generation viel besser angepasst.
Ja, auf jeden Fall.
So. Auch da gutes Schlusswort.
Ja.
Was haben wir dem denn gegeben? Drei?
Ich glaube, beide haben drei Sterne gegeben.
Ja, drei Sterne. Drei Sterne.
Wusste ich doch.
Ja. So, belassen wir es dabei für Lurker. Soll ich dann mit Avatar einmal?
Mach du mal mit Avatar weiter. Ich habe es nicht gesehen.
Du hast es nicht gesehen. Hast du den zweiten Teil gesehen?
Shame on me, no.
Okay.
Den ersten habe ich geguckt.
Gut. Kleiner Rant incoming. Ich habe dem Film dann auch nur zwei Sterne gegeben. Nee, drei sogar.
Okay.
Gut, dass ich jetzt aber dachte, dass es zwei gewesen wären.
Weil ich wollte gerade sagen, zwei
ja
ist für dich richtig low.
So. Erstmal habe ich den in High Frame Rate geguckt. Gab nichts anderes. Also, das heißt im Prinzip, dass normalerweise sind Filme immer in einer Frame Rate von 24 Frames pro Sekunde. Also 24 Bilder die Sekunde. Der Film, ich habe da irgendwie verschiedene Informationen gelesen, ich konnte jetzt irgendwie nicht so richtig rausfinden. Ich glaube, die High Frame Rate hat irgendwas zwischen 45 und 60 Frames.
Hm.
So. Das führt halt dazu, dass du kein oder weniger Verschwimmen bei Bewegung hast.
Mhm.
Wenn du jetzt so deine Hand vor dein Gesicht hältst und die bewegst, ja, dann verschwimmt die. Du kannst nicht jeden Finger einzeln erkennen, wenn du, ja, die so winkst. Bei einer höheren Framerate kannst du das.
Und das sieht das ist dann unnatürlich.
Ja, das sieht für uns dann direkt halt so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig, mhm, aus. Im Großteil des Films hat mich das nicht gestört, aber gerade bei den Action-Sequenzen, beziehungsweise vor allem bei den Flugsequenzen, und die erste Szene im Film ist eine Flugsequenz, hat mir gar nicht gefallen. Sah einfach nach Videospiel aus, aber, mhm, auf dieser großen Leinwand in 3D habe ich den auch noch geguckt. Das war so unangenehm.
Oh, oh.
Das war wirklich richtig unangenehm. Also das hat mir schon mal keinen Spaß gemacht.
Ich habe ja gehört, dass der dritte Film jetzt eigentlich der zweite war. Genau das Gleiche.
Hör mir auf. Das wäre auch eben mein nächster Punkt gewesen. Also.
Oh, oh.
Die ganze Prämisse dahinter, dass es ja überhaupt mehrere Teile gibt quasi, oder ein großer Punkt dabei, war, dass James Cameron gesagt hat, er möchte gerne den Menschen, uns ZuschauerInnen, noch mehr Seiten von Pandora zeigen. Im ersten Film sind wir nur im Wald, Element Erde, könnte, mhm, man sagen, und lernen da die Navi kennen und so weiter. Diese, ne? So, wir wissen alle, was da passiert. Dann im zweiten Teil sagt man sich, okay, Way of Water. Dann lernt man auch noch halt eben so einen Wasserstamm kennen und deren Welt und wie die auch physisch unterscheiden von eben den Navi, die wir schon kennen. So, dann kommt jetzt dieser dritte Teil. Der macht genau das Gleiche wie der zweite. Es ist 1:1 der gleiche Konflikt, nur dass da jetzt halt noch eben die Ash People, also das Asche, der Aschestamm, dazu kommt. Dieser Konflikt wird einfach nur weiter gesponnen.
Also einfach einfallslos.
Komplett einfallslos. Es ist wieder genau der gleiche Konflikt wie halt im zweiten Film, der ja aber eigentlich so auch schon im ersten war. Das ist wirklich, ich war fast ein bisschen sauer, als ich da rausgegangen bin. Ja, der hat jetzt weltweit hat der schon 1,1 Milliarde eingespielt, der Film. Dollar, US-Dollar.
Damn.
Ja.
Wie viel haben die für die Produktion ausgegeben? Oh. Weißt du das?
Budget waren angeblich 400 Millionen US-Dollar.
Ja, okay.
Also sind sie auf jeden Fall schon. Also
ich würde sagen, ja immer, dann hat sich's gelohnt.
Man sagt ja immer, ab dem Doppelten bist du im Plus.
Ja.
Also ab 800 Millionen. Und die haben sie.
Das finde ich krass. Naja.
Ja, okay, sorry, mein Rant ist jetzt vorbei, es reicht.
Wollen wir mit meinem Rant weitermachen? Ja,
let's go.
Ja, ich habe nämlich leider wenig Gutes zu sagen über Stranger Things, die finale Staffel.
Ich habe das auch schon, ich habe es ja, da haben wir ja schon etabliert, ich habe das nicht geguckt, gar nichts davon, aber ich kriege es halt immer so ein bisschen mit bei Social Media, vor allem bei Twitter.
Ja, und da ist die Hölle los.
Da brennt es.
Da brennt es wirklich. Also, schon der zweite Teil der Staffel, dachte ich mir so.
Das war das, was zu Weihnachten dann rauskam, richtig? Und dann das Finale war Silvester oder
am ersten.
Ersten, ja.
Der zweite Teil war ich auch schon so, nee. Und das Finale dann noch mehr, eh. Mein Problem mit der ganzen Staffel ist einfach, dass die so viele neue Komponente reingebracht haben, dass es zu viel war.
Mhm.
Es hat einen ganz anderen Vibe gehabt als alle anderen Staffeln. Die sind einfach einen Schritt zu weit gegangen. Die hätten beim Upside Down einfach bleiben sollen. Die Ästhetik dadurch eine ganz andere. Auf einmal sollte man irgendwie mit Kindern mitfühlen, aber man hat die halt in den vorherigen Staffeln noch gar nicht wirklich gesehen oder kennengelernt. Deswegen hatte man keine emotionale Bindung zu denen.
Also war das komplett neue Charaktere?
Ja, also Mikes Schwester, die halt immer im Hintergrund irgendwo war, aber sie kam eigentlich noch nie zu Wort. Sie hat noch nie was gesagt. Es hat keinen Sinn ergeben, das so darzustellen, weil halt wirklich die emotionale Bindung war nicht da. Du hast so viele Hauptcharaktere, mit denen du mitfühlst. Und die haben dann weniger Screentime bekommen, weil es dann um diese Kinder ging. Das fand ich schon unnötig. Dann, also das Finale, wirklich, geht 2 Stunden lang. Dieses, der letzte Kampf oder was auch immer, der war auch viel zu schnell vorbei.
Das habe ich auch
mir... Viel zu schnell, das ergibt gar keinen Sinn, dass das so einfach war, dann hätten die das vor 5 Staffeln schon machen können.
Ja, das habe ich nämlich auch gehört.
Weil, sorry, nee. Das war so...
Also ich hab gehört, dass der jetzt der ganz große Böse,
ja,
der Bowser quasi, dass der jetzt einfacher zu erschlagen war als Vecna.
Ja.
Der ja eigentlich nur so der Handlanger oder so,
ja,
mäßig war.
Ja, was man jetzt erst quasi in der letzten Staffel so richtig erfahren hat. Aber auch da war nicht genug Zeit, das so richtig aufzubauen, inwiefern Vecna da drin eingefangen ist und wie das alles zusammenkommt. Und man hat eigentlich immer nur halt Vecna oder Henry Creel mit den Kindern gesehen. Und dann gab es halt wirklich so für 1/2 Stunde dann diese Situation, wo der Endboss war.
Hm.
Und dann war es vorbei. So einfach? Das kann doch nicht sein. Die haben 11 fast gar nicht gebraucht.
Mit ihren Lipfillern.
Och, das ja auch. Und ich gucke, wie viel ist denn jetzt noch zu gucken? Noch 1 Stunde war zu gucken. Ich war so, was wollt ihr denn jetzt noch 1 Stunde lang machen?
Und das aber auch, kannst du ja was zu sagen vielleicht, dass es vom Writing her auch gar nicht mehr passend ist und dass das Writing auch sehr cringe zum Teil sein soll. Ich habe nur einen Clip gesehen von Maya Hawke, wie sie irgendwie sagt, it's coming to me like a Mariah Carey High Note oder irgendwie sowas. Und dann reibt sie ein paar Vinylplatten aneinander und ich war so,
what?
Was?
Und auch andere Performances, also Will Byers. Ja, war ein bisschen cringe, wie der geschrieben wurde, diese Staffel.
Ist das der?
Das ist der
Noah Schnapp?
Ja, der in der ersten Staffel quasi entführt wurde. Ja, das war ein bisschen unangenehm zu gucken.
Ja, aber der jetzt auch schon, weil er ist ja ein kleiner Flop. Mhm. Er ist ja auch gecancelt. Der hat jetzt schon seinen Recap-Podcast angekündigt. Und irgendwie vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, wann das war, als er halt so gecancelt wurde, habe ich einen Tweet gesehen, wo jemand meinte, wenn Stranger Things vorbei ist, wird er einen Recap-Podcast ankündigen. Und jetzt Finale geehrt.
Das Ding ist, ich will nicht gemein sein, aber ich sehe ihn aktuell auch einfach in keiner anderen Rolle.
Er ist ja auch, soweit ich das beurteilen kann, von Ausschnitten und Sachen, die ich gelesen habe, einfach kein guter Schauspieler.
Nein, also die emotionalen Szenen, die er in dieser Staffel vor allen Dingen auch hatte, war ich so, da war er fast in den anderen Staffeln noch besser. Als jüngeres Kind war er besser.
Der hat seinen Spark verloren.
Würdest
du jetzt sagen, so all in all, die gesamte Serie, was ist da so dein Fazit?
Die ersten Staffeln mochte ich sehr gerne. Dann gab es eine Staffel, wo ich die ganze 11 hat so ein Sidequest. Das war mir auch sehr unangenehm. Das habe ich beim Rewatch skippen müssen, weil das so unangenehm war. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das Finale hat es für mich einfach richtig ruiniert.
Okay.
Aber ich hatte Spaß bei den vorherigen Staffeln.
Würdest du sagen, ist so ein bisschen Game of Thrones,
ja,
Level?
Ja, schon.
Okay.
Also Game of Thrones war noch schlimmer.
Ja, also im Sinne von, da war der Abstieg oder der Abfall noch schlimmer?
Ja.
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 Aber weil es auch höher angefangen hat?
Ja. Ja, vielleicht. Aber es ist halt fast das Gleiche, was halt so highly anticipated ist.
Ja.
Und es war bei Game of Thrones so, das war bei Stranger Things so. Das hat sich ja über Jahre hinweg gezogen und aufgebaut. Und dann wünscht man sich als Fan oder als Zuschauerin ja auch, dass das dann gut abgeschlossen wird. Wenn du da 10 Jahre rein investierst, dich auf neue Folgen, auf neue Staffeln freust und dann ist das das Ende, dann ist das für Game of Thrones-Fans genauso dramatisch wie Stranger Things-Fans. Also es ist, am Ende kommt es das Gleiche drauf an. Ich persönlich fand Game of Thrones schlimmer.
Ja, okay. Ja. So, kommen wir zu unserem Mausblick.
Mausblick.
Wir fangen da an im Februar, weil wir jetzt über die Filme, die jetzt im Januar eh noch anlaufen.
Über die werden wir im Januar nächsten, halt reden.
Ja, in den nächsten Folgen halt eh sprechen. Da vielleicht nur einmal nice zu erwähnen, Hamnet kommt jetzt dann raus bald mit
highly anticipated.
Ja, mit Jessie Buckley und Paul Mescal von Chloe Zhao.
Und Jessie Buckley hat dafür ja auch schon den Critics' Choice Award gewonnen.
Korrekt.
Beste Hauptdarstellerin.
Mhm. Und ein einfacher Unfall, der bei den Oscars auch schon mit im Wettbewerb ist und die Goldene Palme auf Cannes gewonnen hat. Mhm. Das sind jetzt so zwei Filme, die ihr vielleicht schon nochmal auf eurem Radar haben könntet. Alles Weitere werden wir euch dann in den nächsten Folgen nochmal nahelegen. Ja, fangen wir also an.
Im Februar,
5. Februar. Die Daten sind natürlich alle ohne Gewähr. Häufig werden diese Daten ja auch nochmal verschoben und so weiter. Habe ich auch, als ich die Liste gemacht habe, echt nochmal wieder zum Teil gestaunt. Dazu später nochmal mehr. Da gab es nämlich einen Film, der nach hinten verschoben wurde, da war ich sehr traurig. Anyway.
Hauptsache, er kommt.
5. Februar, No Other Choice. Der neue Park Chan-wook-Film, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Wir haben ja letztens erst die Taschendiebin, The Handmaiden, geguckt von ihm.
Als Vorbereitung dafür.
Genau. Ich habe den Film schon gesehen. Ich war nämlich bei der Silvester-Preview bei York. So eine kleine Tradition von uns. Und da habe ich den schon gesehen. Toll. 4,5 Sterne, sage ich schon mal direkt.
Ich noch nicht.
Ist ja ein Drama, eine Komödie, ein Thriller, alles drei. Es geht um Yoo, der von, also genau, spielt halt auch in Südkorea, der von seinem Job entlassen wurde, in einer Papierfabrik.
Sad.
Sehr sad. Hat der viele Jahre gemacht und so weiter und so weiter. Ist dann auch für sein Ego sehr schlimm. Und dann begibt er sich danach auf eine sehr gewaltvolle Reise, um seine Würde wiederherzustellen und um dann vielleicht auch wieder an den Job zu kommen, weil das ist nämlich gar nicht so einfach.
Das kenne ich irgendwoher.
Also, ich würde sagen, am besten so blind wie möglich reingehen.
Okay.
Der Trailer lässt einen auch noch sehr im Dunkeln. Ich finde, der Trailer ist sehr gut für den Film.
Und der Trailer ist auch noch nicht zu oft gelaufen. Also,
Also es gibt schon ein paar gewaltvolle Szenen, die auch relativ explizit dann sein können an manchen Stellen. Ich fand sie aber alle noch im Rahmen, vor allem, weil es keine Gewalt an Frauen ist. Also das, finde ich, macht
That's a good point.
Immer einen sehr großen Unterschied. Und weil halt nie dieser dunkle Humor und diese Satire irgendwie aus, also die sind immer da, okay, auch in den gewaltvollen Szenen. Also ja, definitive Empfehlung schon mal von meiner Seite.
Ich bin sehr hyped. Hast du den in Original geguckt?
Ja.
Okay.
Auch sehr toll gefilmt, sorry. Okay, jetzt bin ich fertig.
Möchtest du noch was sagen? Möchtest du jetzt einmal schon die ganze
Review machen?
Die Review?
Nein, ich reiß mich zusammen.
Okay, dann geht's weiter. Am 12.02. mit Wuthering Heights.
In Anführungszeichen.
In Anführungszeichen, dazu kommen wir gleich, warum das wichtig ist. Von Emerald Fennell. Große Namen in diesem Film mit Margot Robbie und Jacob Elordi. Was ich ja auch lustig finde, ist, dass ja, Director hat Saltburn gemacht und Jacob Elordi war ja auch schon in Saltburn. Das ist
richtig.
Das fand ich ein bisschen funny.
Mhm.
Es geht um das Werk von Emily Bronte. Es gibt ein Buch, Wuthering Heights. Es ist eine sehr intensive, destruktive Liebesgeschichte, ein Periodendrama. Aber es gab im Internet schon ganz viel Gerede.
Diskurs,
dass irgendwas da nicht stimmt. Dass da verschiedene Perioden gezeigt werden.
Also anhand von Kostümen. Anhand
von Kostümen oder auch wie bestimmte Zimmer irgendwie eingerichtet sind und sowas. Und manche waren auch so ein bisschen, vielleicht ist das ein bisschen drüber, irgendwie passt es nicht.
Charlie XCX Soundtrack.
Eben, what is happening? Aber da kommt es wieder zu diesen Anführungsstrichen. Es gibt da einige Theorien, dass sie sich das vielleicht nur vorstellt, dass sie in diesem Buch ist. Wir werden sehen, ich bin sehr gespannt. Ich habe das Buch gekauft, noch nicht gelesen, muss ich noch lesen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich finde diese Theorie, dass halt eben eigentlich das, was wir im Trailer alles sehen, gar nicht wirklich passiert, sondern das ist nur eine Vorstellung. Das finde ich einen sehr spannenden Take, gerade weil man ja da bedenken muss, dass Heathcliff, also der männliche Protagonist, eigentlich eine Person of Color ist.
Mhm.
Und hier wird Heathcliff gespielt von Jacob Elordi, einem weißen Mann.
Mhm.
Da, entweder ist da halt sehr viel Raum für Diskurs.
Mhm.
Nein, der ist da so oder so.
Aber dann ist so der Diskurs, is this whitewashing or does it have a reason?
Ja, so ist es okay oder ist es halt
problematisch?
Ja.
Ja. Es gab ja auch von vornherein irgendwie viel Kritik, dass auch Margot Robbie die Rolle bekommen hat, weil sie da wohl nicht reinpassen würde. Aber genau das werden wir dann ja auch herausfinden, inwiefern das halt gemacht wird in diesem Film.
Ja, auf wen ich mich auch sehr freue in dem Film ist Owen Cooper.
Der ja, von Adolescence.
Wo er ja auch den Emmy als jüngster jemals gewonnen hat.
Der ist so gut.
Ja, ich bin, da freue ich mich richtig drauf.
Der ist wirklich so gut in seinem jungen Alter. Ich war wirklich...
Mhm. Also Adolescence bei Netflix auch eine Empfehlung.
Große Empfehlung, aber auch da... Ja, ist auch nicht ganz einfach zu gucken.
Nee, definitiv nicht, aber auch technisch toll.
Ja, also. One-Shots, ganz toll.
Ja, echte vor allem.
Ja.
Naja, aber apropos Charlie XCX, kommen wir zu unserem nächsten Film am 19. Februar, The Moment. Ein Drama, es wird vor allem als Drama bezeichnet, ich würde aber sagen, ist eine Mockumentary auf jeden Fall auch, weil es dokumentarisch dargestellt wird, aber es ja nicht wirklich eine Dokumentation ist, sondern inszeniert.
Ja.
Es geht aber schon eben um Charlie und um Brad Summer und Brad alles. Und ja, wie sie halt dann eben damit irgendwie klarkommen musste mit diesem krassen Aufstieg, den sie auf einmal hatte. Sie war ja lange in der Musikindustrie und ist ja jetzt aber wirklich durch die Decke gegangen in dem Sommer.
Ja.
Und... ja, wie sie sich dann auf ihr Arena-Tour-Debüt vorbereitet und wie die Marketing-Leute da sind und so weiter, wie man das dann inszeniert in der Tour. In dem Album geht es ja auch viel um Drogen und Kokain vor allem. Und dann gibt es im Trailer auch so eine Stelle, wo sie dann quasi gefragt wird, ja, is it literal cocaine or metaphorical cocaine? Und dann ist jemand so, what is metaphorical cocaine?
Good question. Aber das ist es ja auch gerade, dass ja im Hollywood-Diskurs oder bei gewissen Lyrics von Taylor Swift oder so, sie gejudged wurde oder so. Und ich glaube, damit...
Sie owned das,
sie nimmt die Macht quasi an sich. Ja. Und das finde ich halt cool.
Ja.
Ich bin gespannt, wie es dann ist.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein smarter Move ist.
Ja, und in dem Cast sind sonst auch noch Alexander Skarsgård, auf den ich mich sehr freue in seiner Rolle.
Immer auf ihn.
Dann Rich Shaw, der war mir mit Namen so gar nicht bekannt, aber der ist in Overcompensating letztes Jahr bei Amazon Prime gewesen, in der Disney-Serie Miss Marvel, in dem Netflix-Film Do Revenge und in einem Underappreciated-Film The Sweet East. Wenn ihr den irgendwo gucken könnt, guckt euch den an. Toller Film, da ist er auch mit dabei. Ja, sind wir mal gespannt.
Weiter geht's.
Dann eine Woche später, 26. Februar, Marty Supreme. Da haben wir ja auch schon einmal was zugesagt. Oder naja, vor allem zu Timothée. Über den Film können wir einfach noch nichts sagen. Timothée ist bei Hammy ein bisschen unten durch, muss man dazu sagen.
Deswegen stelle ich diesen Film jetzt auch nicht vor.
Ja. Naja, 1950er, soweit ich weiß, New York City. Marty Mauser, der möchte es als Tischtennisspieler halt ganz groß rausbringen. Und ne, wie Timothée jetzt auch immer gesagt hat, so striving for greatness. Deswegen, also da ist ja auch die ganze Frage mit der PR-Tour, ist das alles so ein bisschen, verkörpert er diesen Charakter einfach noch weiter oder auch nicht? Naja, wir werden das nochmal diskutieren, wenn der Film dann rauskommt. Jedenfalls basiert es auf einem echten Menschen, Marty Reisman heißt der. Und die Frau vom Regisseur Josh Safdie, sie hat ein Buch über ihn, eine Biografie auf dem Flohmarkt gefunden und hat es dann halt mit nach Hause gebracht und war so, hier, guck dir das doch mal an, ist doch irgendwie ganz spannend. Und so ist das dann entstanden. Josh Safdie, der ist ja der Bruder von, ich vergesse immer den Namen von dem anderen Safdie-Bruder, der jetzt hier Smashing Machine gemacht hat. Hm. Zusammen haben die Uncut Gems und Good Time gemacht. Der Film soll auch sehr Uncut Gems und Good Time sein, was das Stresslevel angeht.
Okay.
Klassisches, schauen wir mal, was wird. Ich muss leider sagen, ich glaube, der Film wird halt gut werden.
Ja, ich glaube auch, dass der Film gut werden wird, aber ich...
Timothée ist einfach mir jetzt auch sehr unsympathisch geworden. Ich versuche immer noch irgendwie, das so ein bisschen zu so trennen. Mir fällt es leichter.
Benefit of the doubt auch.
Aber ja, mir fällt es auch leichter als dir, halt das dann so ein bisschen zu trennen.
Ich nehme Sachen persönlich.
Ja. Ja, wir werden es sehen. Der sieht auf jeden Fall auch optisch schon
ganz cool. Ja, der cool wird aus. Auch gut werden, aber der kriegt trotzdem einen halben Sternabzug.
Für Timothée. Ja. Press Tour.
Ja, sorry. Weiter geht's. Im März. Am 5. März kommt The Bride raus von Maggie Gyllenhaal.
Schwester von Jake Gyllenhaal.
Der auch mitspielt. Mhm. Auch Jessie Buckley, die ja jetzt auch in Hamnet dann ist. Und Christian Bale. Da bin ich ja auch gespannt.
Ich auch.
Weil man kennt ihn ja in auch sehr extremen Rollen. Und ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er diese Rolle spielt. Weil es um ja, Frankensteins Monster geht, der in den 1930er Jahren nach Chicago reist, um einen Wissenschaftler zu finden, der ihm eine Lebensgefährtin machen kann.
Schaffen kann.
Schaffen kann. Genauso wie er geschaffen wurde. Mhm. Und das gelingt dann auch. Dann nimmt das so alles seinen Lauf.
Mhm.
Und es sieht sehr wild aus. Es sieht sehr cool aus. Es ist schrill auf eine Art und Weise. Also da bin ich wirklich gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Es könnte richtig, richtig gut werden.
Seit der Film angekündigt wurde, da gab es noch kein Poster, gar nichts. Aber ich habe gelesen, Jessie Buckley, Christian Bale, Maggie Gyllenhaal.
Gyllenhaal.
Und ich war so, oh mein Gott.
Also es kann vor nur allem, krass werden.
Also weil der heißt ja einfach halt auch The Bride.
Ja.
Und das finde ich so geil irgendwie.
Das ist so geil.
Weil man kennt ja so dieses Frankensteins Braut irgendwie.
Mhm.
Aber es geht nie um Frankensteins Braut. Die steht nie im Zentrum. Und gerade jetzt nach Guillermo del Toros Frankenstein,
ja.
Da dann jetzt quasi nochmal, quasi was danach passiert, ja. So ein bisschen.
Ja, genau das. Und das, was ich im Trailer gesehen habe, auch eine ziemlich eindrückliche, wilde, aufregende Geschichte. Und
auch wieder gewaltvoll.
Gewaltvoll.
Also allein die, das ist ja auch wieder die ganze Prämisse, ja. So, da wird eine ja, ermordete Frau wieder zum Leben, Leben erweckt.
Ohne gefragt zu werden.
Ja, da auch die ganze Konsensfrage und so. Und
ja.
Wie sie das aber auch spielt dann schon im Trailer.
Eben. Ich habe
das Poster auch.
Ich habe sie gesehen in diesem Trailer und ich war so, das kann nur gut werden, weil sie ist auch einfach verdammt gut.
Ja.
Und deswegen bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
Machen wir weiter, auch am 5.3., How to Make a Killing, Todsicheres Erbe. Das ist ein A24-Film, eine Komödien-Thriller mit Glenn Powell. Der war zuletzt ja in The Running Man und auch in der Rom-Com mit Sydney Sweeney, die klammern wir jetzt mal aus, wo die Lüge hinfällt. Ich fand das ein toller Film, tolle Rom-Com, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Das war funny.
Ja, worum geht es? Eine Mutter wird schwanger aus sehr reichem Hause. Das gefällt denen gar nicht, sie wird enterbt. Also wir sprechen hier Milliardäre. So, wird enterbt. Kriegt ihren Sohn, gespielt dann von Glenn Powell später. Der sagt sich, nee, das Erbe steht mir eigentlich schon zu. Nur weil ihr wegen irgendwelcher komischen Ansichten oder so hier meine Mutter enterbt habt und somit auch mich. Nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Komme, was wolle, à la no other choice, hole ich mir das jetzt zurück.
Dieses Erbe.
Ich fand den Trailer ganz cool, muss ich sagen. Also so, der sieht unterhaltsam aus. Kein jetzt krasser Film in dem Sinne, aber er sieht unterhaltsam aus. Und manchmal, finde ich, ist das auch alles, was ein Film sein muss. Also wenn er natürlich dann noch einigermaßen gut gespielt, geschrieben und so weiter ist. Aber ne, wenn das einfach alles irgendwie stimmt und dann einfach ein guter, unterhaltsamer Film dabei rauskommt.
Und Glenn Powell kann schon lustig sein.
Ja, weil gerade so eine Rolle, die irgendwie so drüber ist, wo er irgendwie an sich dann sich in dieser, naja, sozioökonomisch irgendwie schlechteren, niedrigeren Klasse befindet und aber eigentlich zu diesen Milliardären gehört und irgendwie so, das finde ich auch, ich finde, das kann ich mir bei ihm ganz gut vorstellen, weil er beides, glaube ich, ganz gut spielen kann, halt so einmal diesen etwas so cooleren Typen, aber dann andererseits irgendwie diesen schmierigen. Und eben, weil ich von dem Film jetzt eh nicht super was Tiefgehendes oder sowas erwarte, sondern gute Unterhaltung, sind meine Erwartungen da jetzt eh direkt ein bisschen limitiert. Aber ich glaube halt, für das, was er halt ist, kann er echt gut sein.
Einfach auch mal so ein Film, wo man so ein bisschen das Gehirn ausschalten kann, vielleicht. Braucht man auch zwischendurch.
Richtig.
Denn der nächste Film ist kein Film, wo man sein Gehirn ausschalten kann. Auch am 5.3. kommt The Chronology of Water in die Kinos von Kristen Stewart. Da bin ich ja hyped, bin ja großer Kristen Stewart-Fan, muss ich sagen. Auch kleinen Crush auf sie. Wer nicht? der Film basiert auf dem Leben von Lydia Juknowitsch. Es ist ein Film über Missbrauch. Er erzählt ihn so bruchstückhaft und so ein bisschen abseits des Mainstreams. Und es soll sehr nah sein. Also man soll sehr nah an Emotionen in diesen Film kommen. Hm. Wie es auch gefilmt wurde, 16 mm wieder. Ich habe bis jetzt nur Gutes gehört von dem. Also der Trailer, da war ich schon so, uff.
Der sieht gut aus und der sieht aber halt auch so aus, als wäre das kein einfacher Film zu gucken.
Ja, genau. Das war meine Reaktion darauf.
Ja. Ja, machst du ein Double Feature, The Chronology of Water und danach How to Make a Killing.
Eben. Ich glaube, das ist ein guter Plan.
Ja.
Ja, dann kann man sich vielleicht wieder aus dem Loch hieven.
Ja. Dann The Testament of Anne Lee am 12.3.
Boah, hast du viele Notizen?
Ja, ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert. Wir haben beide ja den Trailer mittlerweile im Kino gesehen.
Ja, oft.
Der hat mich vom Teaser an, hat der für mich schon abgeholt.
Mhm.
Worum geht's erstmal überhaupt? Ist ein Film von Mona Fastwold. Die ist verheiratet mit Brady Corbet, dem Regisseur von The Brutalist. Und den Film hat sie auch mitgeschrieben. Der Film ist mir halt etwas negativ im Gedächtnis geblieben wegen
Adrian Brody.
Ja, genau. Sonst fand ich diesen Film aber sehr, sehr gut.
Ja, nur Adrian Brody hat mich ein bisschen abgefuckt.
So, deswegen aber von ihr halt Regie geführt und das Skript aber eben mit ihrem Mann zusammen geschrieben.
Okay.
Also schon mal ein gutes Duo, würde ich sagen. Dann haben wir Amanda Seyfried in der Hauptrolle. Mama Mia.
War ja auch Fan der ersten Stunde, muss ich sagen.
Ja,
ich
genau.
Hatte eine Obsession früher.
Mhm. Dann noch Lewis Pullman, ist ja auch ein Nepo-Baby. Top Gun Maverick war der jetzt, Thunderbolts. Na, in dem Film geht es um die wahre Legende der Gründerin der Sekte The Shakers.
Und geiler Name einfach.
Und zwar Anne Lee. So, und dann war ich so, naja, was ist das überhaupt für eine Sekte? What's the deal? Und zwar wurde diese Sekte irgendwie um die 1780er rum im Bundesstaat New York gegründet. Und ja, dann geht es halt eben darum, wie Anne Lee diese Sekte ins Leben gerufen hat. Und das ist eine christliche Freikirche.
Oh, Wunder, Wunder.
Die aus dem Quäkertum hervorgegangen ist. Auch, ja, sehr witzig. Quäkertum ist eine religiöse Gemeinschaft mit christlichen Wurzeln. Diese Bezeichnung Shaker leitet sich davon ab, dass sie so ein Ritual haben, den man Schütteltanz nennt, wo sie dann Gottesverehrung machen und da sich halt eben so schüttelnd bei tanzen. Ich weiß es auch nicht.
Sieht man auch schon im Trailer.
Und die war aber irgendwie sogar
in gewisser Weise ganz krass, diese Sekte, weil die dann durch die Arbeitsethik, die die hatten und Fleiß und Kreativität und irgendwie dem Streben und so weiter, dann einen sehr hohen Bildungsstandard hatten für die Zeit. Auch ein fast schon klösterliches Gemeindeleben, so wurde das bezeichnet. Ja, alles irgendwie ein bisschen crazy. Ich glaube, das wird alles immer mehr Sinn ergeben, wenn man den Film dann auch guckt. Ich wollte jetzt nur einmal so einen kleinen Einblick da geben.
Ich bin ja ehrlich, ich liebe Sekten.
Ich finde das so
spannend. Ich finde das so spannend. Deswegen bin ich da sehr hyped drauf. Mhm. Und ich werde wahrscheinlich nach dem Film wieder überlegen, wird das bei mir ziehen oder nicht? Mhm. Vielleicht passiert das ja eines Tages. Mhm. Verliert man mich an eine Sekte.
Ja.
Fände ich wild.
Nächster Film, 19.03. Project Hail Mary, beziehungsweise Der Astronaut, Project Hail Mary, basiert auf dem Buch. Regie geführt hat ein Duo, Phil Lord und Christopher Miller. Die sind zum Beispiel auch die Köpfe hinter den Spider-Verse-Filmen. Also ja, spannend auf jeden Fall, weil die sind ja auch richtig krass. Mit Ryan Gosling und unserer guten Frau Sandra Hüller.
Yay.
Geht um einen Highschool-Lehrer für Naturwissenschaften. Der wird rekrutiert und ja, wacht dann aber irgendwann in einem Raumschiff auf und kann sich dann irgendwie doch gar nicht mehr dran erinnern, wie er da hingekommen ist und ist in einem fremden Sternensystem. So. Erschließt sich dann natürlich irgendwie alles und dann trifft er da auf einen Alien. Und beide, dieses Alien und er, haben beide eigentlich die gleiche Mission. Das Alien möchte den Planeten, wo das Alien herkommt, seinen Heimatplaneten retten. Und Ryan Gosling möchte unsere Erde, seinen Heimatplaneten retten.
Ja.
Und
gute Prämisse.
Ja, dann geht's auch schon los. Das basiert auf einem Buch.
Ja, dann geht's schon los, ja. Mensch.
Das basiert auf halt dem Buch Project Hail Mary und das ist von dem gleichen Autor, der auch der Marsianer geschrieben hat, wo es ja auch schon einen Film gibt. Und den Film fand ich richtig, richtig toll. Ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ich muss aber sagen, Project Hail Mary, also es könnte auch wieder zu Sekten passen.
Mhm.
Der Kreis schließt sich.
Mhm.
Dann haben wir am 19.03.
Also am gleichen Tag.
Den Billie Eilish-Film von der Tour Hit Me Hard and Soft. James Cameron hat den gemacht mit ihr. Und ich war ja leider nicht auf dem Konzert. Die liebe Nina war auf dem Konzert, hat mir dann Videos geschickt. Und ja, war ich sehr neidisch. Und deswegen bin ich schon irgendwie hyped, das dann zu sehen. Kann ich mir so vorstellen, kann mich da so reindenken.
Ja.
So tun, als ob ich da gewesen wäre.
Der ist ja sogar in 3D auch gefilmt. Das finde ich sehr crazy. Ich freue mich da auch, das da nochmal erleben zu können.
Das ist schön. Dann ein Film, auf den ich wirklich hyped bin. Ich bin so hyped.
Ich auch.
Am 26.03. Pillion. Das ist eine ganz interessante Story. Das ist so ein bisschen Drama, Erotik, Komödie. Ist alles gemischt ein bisschen von Harry Lyton. Und in den Hauptrollen haben wir Harry Melling. Die meisten Leute kennen ihn von Harry Potter, der Cousin von Harry. Außer Nina, sie ist die einzige Person, die das nicht gewusst hätte, sondern hier nur andere Filme aufgelistet hat. Gut, andere Geschichte.
Also, der war zum Beispiel auch in The Queen's Gambit, das Damen-Gambit, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, das hat keine Sau geguckt, ist mit Christian Bale auch, hat mir richtig Spaß gemacht, war sehr spannend. Naja.
Ja, aber die meisten Leute Mainstream wird sagen Harry Potter, I'm sorry. Yeah.
It's okay.
I'm sorry. Aber das hast du ja nie geguckt. Nee. Auch wild. Und Alexander Skarsgård wieder.
Ja.
Yay. Da bin ich sehr, sehr hyped. Ja, worum geht's? Um einen eher schüchternen jungen Mann, der einen coolen, wilden Motorradfahrer kennenlernt. Und er dann so in so einer submissive BDSM-Geschichte, Beziehung mit ihm ist. Und ich habe diesen Trailer schon ein paar Mal gesehen und es war hilarious. Ich kann mir vorstellen, dass der mir richtig Spaß machen wird, dass der richtig lustig wird. Mhm. Auch die Kombination kann ich mir richtig gut vorstellen, weil da so ein bisschen Awkwardness mit reinkommt durch Harry, finde ich. Und aber Alexander Skarsgård kann halt kann auch ein krasses Ego spielen oder kann sich auch mal in so einem ein bisschen exzentrische Richtung bewegen. Ja. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt.
Ja.
Am gleichen Tag ein Film, auf den ich auch sehr, sehr gespannt bin, Blue Moon. Da, der ist prämiert auf der Berlinale am 18. Februar letztes Jahr. Der hat jetzt ein Release-Date, 26.03., ein Jahr später.
In Deutschland, hallo.
Wirklich, Katastrophe. Film von Richard Linklater, der hat die Before-Trilogie gemacht. Das daher kennt man ihn am ehesten. Dann spielen da mit Ethan Hawke, Club der Toten Dichter, oder auch eben die Before-Trilogie, wieder Margaret Qualley, Andrew Scott.
Andrew.
Es ist ein Biopic, aber so, es geht nur um einen Abend. In 1943 in New York City, Ethan Hawke spielt Lawrence Hart. Der war Autor und Songschreiber und vor allem war Teil eines Songschreiber-Duos für Broadway-Musicals. Rogers and Hart hat sich das genannt. Er war Hart. Und die haben zum Beispiel geschrieben, My Lady is a Tramp, Manhattan, My Funny Valentine, einiges, was man kennt. Und der muss sich dann irgendwie mit seinem erschütterten Selbstbewusstsein auseinandersetzen, während sein Partner Richard Rogers, die erste Vorstellung seines neuen Hit-Musicals Oklahoma feiert. Und er ist da ganz bedrückt, weil das ist das erste Musical, was Rogers ohne Hart quasi geschrieben hat. Und das hat jetzt auf einmal viel mehr Erfolg als alles, was die vorher gemacht haben. Und da ist er so ein bisschen, scheiße. Ethan Hawkes Performance wird da auf jeden Fall schon sehr gelobt. Und Andrew Scott hat den Silbernen Bären bei der Berlinale gewonnen für seine Performance in dem Film. Als Supporting Actor, denke ich mal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil im Trailer stand nur als Schauspieler. Aber naja.
Bin Fan.
Ja, bin gespannt.
Gespannt. Von wem ich auch Fan bin, sind die Schauspieler in dem nächsten Film, Oh Wunder, Oh Wunder, The History of Sound. Am 9.4. kommt er raus. Ein Historiendrama, eine Romanze, ein bisschen queer für die damalige Zeit. In der Regie Oliver Hermanus und in den Hauptrollen Paul Mescal und Josh O'Connor. Meine zwei Lieblingsmäuse. Da bin ich sehr hyped. Es ist eine Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts. In Boston, in einem Musikkonservatorium, treffen sich die beiden und führen dann eine tiefe Beziehung, bis einer von den beiden in den Ersten Weltkrieg eingezogen wird. Dann treffen sie später aber wieder aufeinander und ziehen zusammen durch Maine und sammeln Lieder. Dann trennen sich aber auch wieder ihre Wege. Aber so richtig vergessen können sie sich nicht.
Nee.
Das Ding ist, leider habe ich gehört, dass er gar nicht so gut sein soll. Ich habe
keine guten Kritiken bisher bekommen.
Aber es sind meine Mäuse.
Ja.
So. Und deswegen, dafür gucke ich es auf jeden Fall.
Ja, 100%. Also, da führt kein Weg dran vorbei.
Der nächste Film, The Devil Wears Prada 2. Am 30.04. kommt er raus. Das ist, die Fortsetzung des ersten Films von 2006 in der Regie David Franco und natürlich mit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Also es wird auch wieder Stack Cast. Es wird wahrscheinlich genau derselbe Vibe wie der erste Film. Deswegen bin ich da ziemlich gespannt. Es geht auch wieder um Miranda Priestly, die aber jetzt ein bisschen in Konkurrenz mit ihrer ehemaligen Sekretärin Emily steht. Und die haben jetzt so ein bisschen Rivalität. Aber Miranda steht eigentlich auch kurz vor der Rente.
Ja, ich bin gespannt, inwiefern halt Anne Hathaways Charakter da wieder mit reinkommt. Wo ich jetzt schon völlig abgeturnt bin, ist, wie der gefilmt ist. Wenn man das vergleicht mit dem ersten und dem jetzt, das Lighting und alles katastrophal.
Mhm.
Kein Schatten, gar nichts.
Typisch.
Für
diese Zeit.
Ja.
Aber ich liebe Meryl Streep.
Ja, also, was soll ich sagen? Ich glaube, der Film wird Spaß machen.
Ja, ich glaube auch. Also es ist auch mal wieder gut für so einen Zwischenpuffer, wo man ein bisschen durchatmen kann.
Ja. Dann Mitte Mai, 14.05. Star Wars, The Mandalorian und Grogu. Ich glaube, allen ZuhörerInnen hier wird klar sein, warum wir Interesse an diesem Film haben. Zum einen süß Baby Grogu, einfach unfassbar niedlich.
Ja.
Zum anderen
Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Ja, deswegen ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, worum es in diesem Film geht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also ich habe die Serie geguckt. Ich fand die ersten Staffeln auch echt gut. Dann später, weiß nicht, wie viele Staffeln gibt es jetzt? 3? Dann fand ich die ersten beiden gut und die dritte nicht so gut. Wenn es 4 gibt, dann fand ich die ersten 3 gut und dann die vierte nicht so gut. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Aber man hört Pedros Stimme und das ist es immer wert.
Ja, da bin ich sehr gespannt, ob er halt wieder mehr den Anzug dann auch jetzt trägt in diesem Film oder ob er da jetzt halt nur die Stimme macht, so wie dann ja in den späteren Staffeln von The Mandalorian. Mhm. Ja, worum geht's? Naja, nach dem Sturz des dunklen Imperiums, ja, hat man halt diese verbleibenden Kriegsherren irgendwie in der Galaxis und die sind aber alle zerstreut und die neue Republik versucht irgendwie ja diese erkämpften Errungenschaften zu bewahren und erhält dann halt die Unterstützung vom Mandalorian, also von den Jaren. Und ja, Grogu ist halt auch dabei.
Ist halt süß.
Ja, und der lernt ja dann irgendwie mit seinen Kräften umzugehen und so weiter. Sigourney Weaver ist dann auch noch mit von der Partie. Keine Ahnung, ich freue mich vor allem auch auf den Score, weil den Ludwig Göransson macht. Ich finde das Theme, was er gemacht hat, bisher schon richtig toll. Der hat ja auch Oppenheimer den Score gemacht, Sinners, Black Panther, macht auch für The Odyssey jetzt den Score wieder. Ja, toll. Wird, glaube ich, einfach Spaß machen.
Wird Spaß machen.
Ja.
Ja.
Dann Disclosure Day, der neue Steven Spielberg-Film. Na, auf Deutsch, Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Wir müssen ja immer noch irgendwas müssen wir mit dem Titel ja machen, wir Deutschen. Das ist ein Sci-Fi-Thriller. Und ja, Steven Spielberg hatte auch die Idee für die Story. Das Skript wurde dann aber von seinem langjährigen Kollaborator David Koepp geschrieben. Genau, der hat auch Jurassic Park-Filme gemacht, Spider-Man, Indiana Jones und so weiter und so weiter. Mit dabei sind Emily Blunt und natürlich unsere Maus Josh O'Connor. Yay. Colin Firth ist auch noch dabei. Coleman Domingo.
Auch yay.
Auch yay. Es gibt ja schon so einen Teaser-Trailer. Da sieht man, wie die Fernsehmeteorologin, gespielt von Emily Blunt, ja, live während eines TV-Auftritts auf einmal ganz komische Laute von sich gibt. Das klingt erst so ein bisschen wie Stottern, aber es geht dann darüber hinaus. Ganz merkwürdig, ganz komische Geräusche, irgendwie außerirdisch. Die Behörden versuchen das natürlich dann zu vertuschen, aber Josh O'Connor, unser Aktivist, der
love that.
Der möchte dann mit allen Mitteln ja, die Wahrheit irgendwie an die Öffentlichkeit bringen und alle irgendwie informieren darüber, was da halt stattfindet. Ist hier jetzt eine Alien-Invasion? Ja, schauen wir mal. Was wird? Trailer hat mich jetzt, also wäre es kein Spielberg-Film, wäre es nicht mit dem Cast, hätte er mich nicht so abgeholt, sage ich, wie es ist.
Aber gucken werden wir ihn auf jeden Fall.
Ja.
So, jetzt shame on me, ich habe noch nie einen Film davon gesehen.
Was?
Toy Story 5 kommt raus am 18.06. Ich habe keinen einzigen Film davon gesehen.
Was?
Von Andrew Stanton und McKenna Harris. Ja, es geht wieder um die bekannten Charaktere, Buzz Lightyear, Cowboy Woody, die einst Andy gehörten und jetzt an seine kleine Freundin Bonnie weitergegeben wurden. Und jetzt erleben sie wieder neue Abenteuer und werden so ein bisschen mit moderner Technik konfrontiert. Denn Kinder haben ja immer mehr soziale Endgeräte.
Ja, iPads.
Die iPad Kids,
ja. Nennen wir das Kind doch beim Namen.
iPad Kids, die es auch in unserem Alter gibt.
Ja.
Lange erwartet, The Odyssey. Lange erwartet, am 16.07. soll die Odyssee rauskommen von Christopher Nolan. Mit Damon, Tom Holland und ganz vielen weiteren Cast-Leuten.
Zendaya.
Die beiden Süßen sind bald zusammen in einem Film. Das macht mich ja immer glücklich. Ja. Nach dem Trojanischen Krieg möchte König Odysseus, Matt Damon, wieder zu seiner Familie zurückkehren. Aber leider ist der Heimweg nicht ganz so leicht wie erwartet. denn ihm steht ein langes Abenteuer voller Gefahren bevor und da werden wir mitgenommen. Ich weiß, dass du jetzt bestimmt was zu den Formaten sagen möchtest und das überlasse ich jetzt dir.
Ja, danke. Also, der Film, das ist auch der erste Film dieser Art, der halt komplett auf 65 mm IMAX-Film gefilmt wurde. Was krass ist. Das ist schweineteuer. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Und Christopher Nolan.
Das ist auch ein Aufwand, weil alles, was du mit diesen IMAX-Kameras drehst, weil die so unfassbar laut sind, musst du danach nochmal neu vertonen. Also du kannst den Ton aus den Szenen, aus den Aufnahmen nicht verwenden. Die Kameras sind zu laut. So. 65 mm IMAX-Film gefilmt, dann auf 70 mm gedruckt, weil naja, das halt das Format ist, was dann die Projektoren überhaupt abspielen können. Da haben wir halt einmal dann das analoge Format, eben IMAX-Film 70 mm mit auch dem richtigen Seitenverhältnis von mehr oder minder 4:3. Und dann haben wir einmal halt eben die digitalen Formate. So, und da kriege ich ja einen Föhn. Als der Trailer schon, als ich den bei Instagram gepostet gesehen habe, war ich so, der ist doch auf IMAX gefilmt, der ganze Film. Warum gebt ihr mir hier ein Seitenverhältnis, was halt ein Widescreen ist? Das ergibt keinen Sinn. Ja, ergibt nämlich auch gar keinen Sinn. Ist nämlich dann 1,9:1 anstatt 1,4:1. Es ist viel weiter. Du verlierst ganz, ganz viel vom Bild. Das könnt ihr mal gerne googeln. Bei Dune ist es auch wirklich katastrophal. Du verlierst so viel vom Bild bei diesen anderen Versionen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, was nur sehr wenige Leute haben, diesen Film auf 70 mm IMAX projiziert zu sehen.
Do it.
Do it. Andernfalls halt IMAX-Kino mit Dual Laser. Also mit zwei anstatt nur einem. da wird er auch in einem richtigen Format gezeigt. Alles andere ist das falsche Format. Ja, okay, ich bin fertig.
Das ist ein sehr großes Anliegen von Nina.
Ja, weil ich es einfach so traurig finde, weil halt so viel vom Bild auch verloren geht.
Ja, eben. Und es ist ja Kunst. Film ist Kunst. Und du willst dann ja auch nichts verlieren.
Ja. Der neue Spider-Man-Film. Ich war mal sehr großer MCU-Fan. Ich habe wirklich jeden Film immer schon am Tag, bevor eigentlich Premiere ist, geguckt und so weiter. Ich war da richtig drin. Ich liebe die Tom Holland-Spider-Man-Filme, aber ich finde alle Spider-Man-Filme gut. Ja, es gibt jetzt noch keinen Trailer oder sowas. Schauen wir mal, was wird. Regie führt der Regisseur, der auch die Shang-Chi-Filme gemacht hat und jetzt auch die neue Serie Wonder Man bei Disney Plus, die jetzt erst noch rauskommt. Tom Holland natürlich wieder mit dabei, Zendaya, aber auch Sadie Sink, die wir von Stranger Things kennen. Ja, der letzte Film hat ja aufgehört. Keiner weiß mehr, dass Peter Parker Spider-Man ist. Er hat dementsprechend ja aber auch alle verloren, weil keiner ihn mehr kennt. Alle haben ja auch vergessen, dass sie Peter Parker kennen.
Ja.
Und ja, jetzt hat er Geldprobleme und so weiter. Er hat natürlich auch keine Unterstützung mehr von den Avengers. Er hat nicht mehr diese Hightech-Sachen von Tony Stark oder halt eben von den Avengers. Und ja, er ist jetzt wieder halt dieser klassische kleine Straßenkämpfer. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich mag Tom Holland einfach unfassbar gerne in der Rolle.
Ja. Ich bin gespannt.
Ich glaube, könnte cool werden. Was auch cool werden könnte, wo ich ein bisschen sauer bin, der sollte nämlich eigentlich jetzt am 26.03. rauskommen, kommt jetzt aber erst am 27.08., also 5 Monate später. The Dog Stars ist der neue Ridley Scott-Film. Ridley Scott hat nämlich so ein bisschen, also der hat den ersten Gladiator gemacht, den zweiten Gladiator auch, der war natürlich nicht so Bombe. Der hat aber auch zum Beispiel Thelma & Louise gemacht und Der Marsianer. Beides auch mit Lieblingsfilme von mir, vor allem Thelma & Louise finde ich unfassbar toll. Marsiana hatte ich mal eine kleine Hyperfixation, habe ich den gleich eine Woche lang jeden Tag geguckt. Vielleicht auch 2 Wochen, wer weiß. Ja, Jacob Elordi dabei, bin ich ja Fan. Margaret Qualley wieder, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong, also auch guter Cast. Ich habe mir jetzt auch das Buch bestellt, auf dem das basiert. Ja, postapokalyptische Welt. Nach einer Grippe
Epidemie, hat ja ein Pilot seine Frau verloren, lebt dann nur noch irgendwie mit seinem Hund auf einem verlassenen Flughafen und ja, mit noch irgendwie so einem mürrischen älteren Mann, gespielt von Josh Brolin, dann zusammen. Und eines Tages fliegt er mit seinem alten Flugzeug da durch die Gegend und kriegt eine mysteriöse Funkmeldung und denkt sich so, das gibt mir gerade irgendwie Hoffnung, dass es doch noch irgendwo eine Zivilisation gibt. So, und dann muss er sich aber entscheiden, fliege ich da jetzt hinterher bis zum Point of No Return oder fliege ich einfach wieder an das zurück, was ich kenne und gehe dafür kein Risiko ein. Ja, ich bin gespannt. Eigentlich sollte Paul Mescal die Rolle von Jacob Elordi spielen.
Ja. Jetzt freust du dich und ich mich nicht.
Na komm, Jacob ist besser als Timothée.
Ja. Das auf jeden Fall. Ich gebe ihm ja das. Beide sind doch gute Schauspieler. Das gebe ich beiden. Auf den nächsten Film freue ich mich sehr. Das ist Sense and Sensibility. Eine neue Verfilmung des Buches von Jane Austen. Ich bin großer Jane Austen-Fan, deswegen bin ich sehr gespannt. Der kommt am 24.09. raus. Regie führt Georgia Oakley. In der Hauptrolle ist Daisy Edgar-Jones, die auch in Normal People mit Paul Mescal war. Und da auch eine, finde ich, phänomenale Performance geliefert hat. Also fand ich sehr großartig und deswegen hoffe ich, dass sie genauso gut ist in dieser Neuverfilmung des Jane Austen-Romans. Es geht um die Geschwister Eleanor und Marianne Dashwood, die ja ihr Zuhause verlassen müssen und zu Verwandten ziehen. Und da es ein wenig ja, Geldprobleme gibt, gibt es verschiedene Wege, die man in der Romanze gehen kann. Ob man jetzt seinen Gefühlen folgt oder dem Geld oder ob man sich täuschen lässt von Leuten.
Wofür ich aber sehr hyped bin, ist der Film Digger, also von Digging, also Graben.
Der kommt, nicht dem deutschen Digger.
Der kommt am 1.10. raus vom Regisseur, dessen Namen ich gleich versuchen werde auszusprechen. Der hat Birdman und The Revenant gemacht. Alejandro González Iñárritu vielleicht. Mit Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Emma Darcy und Jesse Plemons und noch andere.
Finde ich alle toll, außer...
Ja, außer Tom Cruise. Da haben wir auch wieder das Problem, dass du das schlechter trennen kannst als ich.
Ja, ich finde, da kann man aber nicht trennen bei ihm.
Ja, ich kann halt ihn als Filmschaffenden so ein bisschen abgespalten sehen von dem Rest seiner Persönlichkeit, weil ich schätze, was er für Film macht. Also für die Filmwelt macht. Und wie ernst er das alles nimmt.
Leider nimmt er andere Sachen auch zu ernst.
Ja, so, darum geht's hier jetzt aber nicht. Der Film hat die Tagline A Comedy of Catastrophic Proportions. Dementsprechend soll es irgendwie eine Komödie werden. Ich würde sagen, da kommt auch ein bisschen Action rein, könnte auch vielleicht ein bisschen düsterer werden. Es geht um den, in Anführungszeichen, mächtigsten Mann der Welt, der ja eine Katastrophe selbst auslöst, die die Menschheit ja erlöschen lassen würde. Und dann will er die Menschheit aber eben retten und muss die Leute dann davon überzeugen, dass er die Menschheit jetzt auch wirklich retten kann. Ich fand den kleinen Teaser-Trailer, den sie gepostet haben, schon irgendwie ganz intriguing. Ich finde das Poster richtig, richtig cool. Ich bin gespannt. Ich kann es mir ganz cool vorstellen. Wo ich auch sehr gespannt bin, The Social Reckoning. Hast du The Social Network geguckt?
Nope.
Ja, von Fincher, auch einer meiner Lieblingsfilme. Hier zieht sich ein bisschen was, so ein roter Faden durch.
Kleiner roter Faden.
Ja, ist im Prinzip auch, naja, der zweite Teil jetzt quasi. Nicht mehr von Fincher inszeniert, sondern von Aaron Sorkin. Der hat das Skript aber für The Social Network geschrieben oder mitgeschrieben. Jetzt mit dabei Jeremy Strong als Zuckerberg. Bin sehr gespannt. Ich liebe ja Jeremy Strong, mein Number One Boy, alle, die Succession geguckt haben.
Ich liebe ihn aber auch.
Toller.
Ich liebe ihn auch.
Ja, dramaturgically, it just makes sense.
Yes.
Mikey Madison, unsere Oscar-Gewinnerin aus dem letzten Jahr. Jeremy Allen White. Bin sehr gespannt. Es geht um die Facebook-Files, die
2021 im Wall Street Journal erschienen sind. Und ja, da gab es halt einen Whistleblower quasi, der da ja, interne Dokumente, Chatprotokolle, Präsentationen und so weiter veröffentlicht hat. Wie zum Beispiel eine Liste mit 5,8 Millionen Accounts von PolitikerInnen, InfluencerInnen, alles sowas, die auf so einer gewissen Whitelist sind. Das heißt, wenn da irgendwie was Beleidigendes ist oder Falschinformationen verbreitet werden, werden die nicht sofort gelöscht, wie das bei anderen Accounts zum Teil der Fall ist. Sowas kam dann da zum Beispiel raus. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe da großes Vertrauen und große Hoffnung in diesen Film.
Gerade jetzt auch mal wieder relevant, wenn man sich anguckt, wie die ganzen Medien, Milliardäre einem gewissen Politiker in den Popo kriechen. Weiter geht's mit Remain. Am 23.10. kommt er in die Kinos. Das ist ja Fantasy, eine Romanze, ein Thriller, alles vielleicht gleichzeitig. Von M. Night Shyamalan.
Shyamalan.
Geschrieben auch, mitgeschrieben, Nicholas Sparks. Finde ich ja funny.
Finde ich spannende Kombination.
Finde ich ganz spannende Kombination. Und so mein 14-jähriges Ich ist so, what? Nicholas Sparks?
Ja.
So, da kommt einiges hoch. Ja, in der Hauptrolle Jake Gyllenhaal mal wieder. Auch wieder viel dabei. Also es ist wirklich so.
Namen wiederholen sich.
Ja, eben. Es ist so ein Jahr, wo es sehr viele gleiche Schauspieler sind. Das finde ich sehr wild. Es geht um einen trauernden Architekten, der nach Cape Cod umzieht, nachdem er aus der Psychiatrie entlassen wird. Und er, ja, kommt dann in einem historischen B&B unter und lernt dann eine mysteriöse Frau kennen, die ihn so ein bisschen, ja, seinen rationalen Glauben und
Glaubenssätze.
Ja, seine rationalen Glaubenssätze hinterfragen lässt.
Ich finde einfach die Kombination aus Shyamalan und Sparks so spannend und ich mag Jake Gyllenhaal, deswegen
ja.
Kann fast nur gut werden.
Richtig hyped.
Oh ja.
Und das ist auch schon in anderen Folgen angeklungen. The Hunger Games, Sunrise on the Reaping. Ich hatte ja eine kleine Hyperfixation vor ein paar Monaten, wo ich alle Bücher wieder mal durchgelesen habe. Und ja, das neueste Buch kommt jetzt in die Kinos verfilmt am 19.11. Regie führt Francis Lawrence.
Wie auch schon bei den
letzten. Wie auch bei den anderen. Ja. Das heißt, es bleibt alles im selben Franchise, was ich auch gut finde, weil es dann auch diesen Signature-Look hat und wie es auch sein sollte. Besetzung ist Joseph Seda, Whitney Peake und McKenna Grace. McKenna Grace hattest du auf dem Role Model Konzert getroffen.
Genau, mit dem Edwin Rüding.
Ja.
Und Ben Wong, hieß er so. Die drei, die da auch jedenfalls mitspielen.
Ja.
Ja.
Es geht um die Hungerspiele von Haymitch Abernathy. Das sind so 24 Jahre vor Katniss. Und da es das 50. Hungerspiel ist, ist es wieder sehr besonders. Das bedeutet, dass die doppelte Anzahl an Leuten in die Arena geschickt wird. Und man sieht seine Geschichte in der Arena, wie er sich da durchkämpft oder halt nicht.
Ja.
Und was das für Folgen hat, wenn man sich Panem widersetzt.
Ja, ich bin sehr gespannt auf Ralph Fiennes, der ja President Snow hier spielt.
Ja.
Sind wir auch beide große Fans von.
Ja, und ich finde es halt auch interessant, weil es dann ja die dritte Porträtierung von Snow ist.
Mhm.
Und ob sich das da so richtig gut einfügt oder nicht, weil es ist ja jetzt in der Mitte von den anderen Filmen und gespannt. Mhm. Weil er muss das jetzt irgendwie zusammenziehen, das ist jetzt seine Aufgabe.
Mhm.
Aber ich glaube schon, dass er das kann, ich bin ja Fan.
Ja. Dann, achso, und Jesse Plemons ist auch dabei.
Jesse Plemons, stimmt, unsere Maus. Ja. Deswegen haben wir sie ja auch, sie, die Maus, in Berlin ja bei der Premiere von Begunia gesehen.
Ja.
Yay.
Wegen der Dreharbeiten. So, Avengers Doomsday. Naja, 16.12. kommt er raus, wieder von den Russo-Brüdern. Everyone and Their Mother ist in diesem Film Robert Downey Jr., Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Hemsworth, Hiddleston, alle. Alle. Es geht ja um Dr. Doom. Den müssen sie irgendwie bekämpfen. So richtig viel ist auch noch nicht bekannt. Es kommen jetzt irgendwie diese Teaser-Trailer gerade raus. 3 Stück gibt's schon. 4. soll noch kommen. Da werden schon die X-Men. Ja, hier Hemsworth. Thor hat schon einen. Chris Evans, Captain America ist auch wieder mit dabei. Ach so, come on. Ja, weiß ich nicht. Ich war richtig drin im MCU. Und das hat mich so verloren. Und ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch, muss man dazu sagen. Also ich bin ein sehr, sehr hoffnungsvoller Mensch, wenn es um sowas geht. Ich habe sehr viel Hoffnung, dass dieser Film doch irgendwie auf einmal Bombe wird. Ich bin mir sehr sicher, dass er es nicht werden wird. Aber ich habe noch Hoffnung.
Noch.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt bisher auch mich noch nicht viel damit auseinandergesetzt. Ich habe früher mal ganz viel diese New Rockstars-Videos bei YouTube geguckt. Diese Breakdowns, ja. Trailer-Breakdowns, Easter Eggs und alles. Bin ich jetzt auch gar nicht mehr drin.
Aber trotzdem muss man den gucken, das gehört einfach dazu.
Ja, ich werde auch wahrscheinlich dann wieder an einem Mittwoch mir den angucken,
ja.
Um bloß nicht gespoilert zu werden, so wie ich das jetzt seit vielen Jahren dann eigentlich immer gemacht habe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was viel wichtiger ist, was komischerweise Stand jetzt am 17.12. ja rauskommen soll und nicht auch am 16.
Last but not least, Doom Part 3. Wir sind sehr gespannt. Das ist jetzt der 3. Teil der Saga von Denis Villeneuve. In den Rollen, Hauptrollen natürlich wieder unser Timothy Chalamet. Yay! Und Zendaya. Sie liebe ich ja. Und ja, man weiß noch nicht ganz genau, was abgehen wird, aber es soll wohl auf dem Buch Dune Messiah basieren. Und das ist halt die Geschichte weiterhin von Paul Atreides, diesem Messias. Und der es geschafft hat, das galaktische Imperium zu erobern. Und die Geschichte findet dann 12 Jahre danach statt. Und es gibt Verschwörungen und Angriffe auf seine Dynastie. Und man wird sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird.
Ja, soll ziemlich crazy werden. Also ich meine, die Bücher danach sollen ja wirklich richtig, richtig crazy werden. Aber der Frank Herbert hat Dune Messiah ja auch geschrieben, um quasi das erste Dune-Buch so ein bisschen nochmal ins richtige Licht zu rücken.
Ja.
Weil es ja eigentlich darum ging, dass man eben solchen Leuten nicht folgen soll. Und viele Leute haben das aber so nicht interpretiert. Und dann war er so, okay, ich schreibe jetzt nochmal ein Buch, wo das wirklich deutlich wird, dass er kein guter Mensch ist. Und das ist dann jetzt halt auch dieser Film. Und da bin ich sehr gespannt, wer Timothy das schon halt gut gespielt hat.
Ja,
fand ich schon krass.
Er ist ein guter Schauspieler, das gebe ich ihm ja.
Fand ich schon krass. Also Dune 2, den Part 2 fand ich schon, also beide, aber
ja.
Richtig, richtig
gut. Ich habe nur den zweiten, habe ich auf so einer kleinen, doofen Leinwand geguckt. Mhm. Das war mies.
Also, den gucken wir in IMAX. Ich sag das jetzt. Den werden wir in IMAX gucken. Scheiß auf die 30 Euro.
Nee, das mache ich. Ja, safe.
Ja.
Wird sich lohnen.
Wird sich definitiv lohnen. Naja, da ist ja jetzt noch fast ein Jahr hin. Mal gucken, was wir bis dahin dann noch so an Trailern und so weiter kriegen. Allgemein, wir sind jetzt am Ende. Mal gucken, was sich sonst noch so ergibt. Ich werde diese Liste versuchen, mindestens einmal im Monat abzudaten. Deswegen nochmal, alle Angaben ohne Gewähr. So, sollen wir einmal schnell unsere Mäuse der Woche noch machen?
Yes.
Soll ich anfangen?
Fang an.
Ich habe jetzt zuletzt Donnie Darko das erste Mal geguckt. Ich habe den noch nie gesehen, weil ich immer dachte, dass der sehr gruselig wäre wegen dieses Hasens.
Mhm.
Ist er aber gar nicht so doll. Also eigentlich gar nicht gruselig. Hat mir sehr gut gefallen und der junge Jack Gyllenhaal ist jetzt meine Maus der Woche. Passt ja auch thematisch, weil der jetzt in so vielen Filmen irgendwie ja doch dann dabei ist und ich mag den einfach. Ich finde den sympathisch, ich finde den witzig, gut aussehender Mann.
Ist ein
guter Schauspieler.
Ist in Brokeback Mountain einer meiner Lieblingsfilme.
Ja.
Einer meiner Top 4.
Zodiac ist ja auch dabei und so. Naja, also all in all finde ich den einfach toll.
Ja, supporte ich. Meine Maus der Woche ist Kristen Stewart. Erstmal, weil ich sehr hyped auf ihren Film bin, The Chronology of Water. Ich finde sie einfach unfassbar smart, bedacht.
Sie hat halt ihre Meinung.
Und sie hat sie auch ihre zu. Meinung, steht dazu. Und sie ist eine sehr kluge Frau, das merkt man. Und ja, es ist funny, dass sie Twilight gemacht hat. Und ich liebe die Twilight-Filme und es ist hilarious. Und ich gucke sie jedes Jahr wieder. Aber darauf darf man sie halt wirklich nicht reduzieren, weil sie so viel mehr ist und so viel mehr kann. Und deswegen ist sie meine Maus der Woche.
Ja. Ja, wir sind dann nächste Woche wieder am Start, wenn alles gut läuft mit 2 Kinofilmen und einem Netflix-Film.
Mhm.
Ja, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.